Hallo und herzlich willkommen. Heute mal ein Zelt-Buh oder Camping-Buh. Das heißt, wer sich nicht fürs Zelten oder Campen interessiert, der darf jetzt hier herzlich gerne abschalten. Ich habe gedacht, ich mache heute mal einfach nur was übers Zelten. Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Wie bin ich so eigentlich zu diesem Zelten gekommen? Zelten, klare Sache. Macht man entweder, weil man es schon von klein auf kennt, weil man es interessant findet oder weil man halt eben ja, beim Urlaub ein bisschen Kohle sparen möchte oder weil man halt eben höchst flexibel sein möchte. Bei mir kommen einige Dinge zusammen. Also einmal finde ich es halt eben toll, dass man sagen kann, weißt du was, packen wir die Sachen ein und fahren dieses Wochenende, sonst 30 Grad werden, fahren wir doch nochmal von Samstag auf Sonntag an die Nordsee oder in Harz oder sonst irgendwo hin und zelten da einfach mal eine Runde. Und wenn das Wetter eben nicht so toll ist oder doch nochmal umschwingt, weißt du was, auch scheißegal, bleiben wir zu Hause oder wir fahren halt eben an die Nordsee, weil wir gesehen haben, okay, im Harz ist jetzt scheiß Wetter, an der Nordsee ist schönes Wetter, fahren wir halt eben dahin. Also man muss nicht unbedingt zwingend irgendwo ein Haus mieten, und ist dann daran gebunden, terminlich. Es ist teilweise auch günstiger. Es ist jetzt nicht unbedingt günstiger, als wenn ich mit einem Wohnwagen durch die Gegend gondeln würde. Aber mit einem Wohnwagen darf ich nur 100 fahren. Außerdem habe ich keinen Wohnwagen. Und da ich mir erst vor ein paar Jahren ein Häuschen gekauft habe, muss ich dann wieder ein bisschen was sparen, damit ich mir halt eben einen Wohnwagen holen kann. Zudem wäre ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung, ich schätze mal, dafür dann doch auch recht zuträglich. Ja, als Kind war ich mal einmal im Schwarzwald mit meinen Eltern. Ja, damit wäre meine Urlaubsgeschichte auch schon erzählt für Kinder aus Kindheitstagen. Sonst war ich in meiner Kindheit, soweit ich mich hier erinnern kann, nämlich nirgendwo. So sind wir eigentlich dann auch irgendwann zum Zelten gekommen. Und haben uns erstmal einfach ein Vier-Mann-Zelt geholt. So, da war die große Tochter, ich glaube 12, und die kleine Tochter war 8. Wir hatten noch keinen Hund dabei oder so. Und dann haben wir mal einfach gesagt, so einfach einen Tag. Ja? Einfach mal einen Tag in Urlaub düsen mit dem Zelt und gucken, wie das ist. So. Meine Frau hat damit auch keine Erfahrung, war eigentlich auch erstmal gar nicht so richtig so, Zelt auf dem Boden, pennen und so, und die ganzen Krabbeltierchen und bla und blub. Ja, okay. Also ich dann erstmal los, hab dann so ein Zelt bestellt, ein schönes Vier-Mann-Zelt, weil vier Leute. Und ein bisschen Vorzelt dabei, so ein ganz kleines halt, ja. Also mit zwei Leuten kannst du echt bequem drin sitzen. Aber kommen wir gleich noch später nochmal zu meinen Zelt-Tipps. Sind wir auf jeden Fall los. Hatten unsere Isomatten dabei. Auch so dünne Isomatten halt. Dann ist natürlich auch wirklich dann irgendwann der Spaß echt vorbei, schon nach einer Nacht, weil du liegst dann auf dieser dünnen Isomatte und diese dünne Isomatte, die lässt sich dann doch relativ leicht durchdrücken und wenn dann doch noch irgendwelche Wurzeläste oder kleinen Steinchen oder sonstigen, da merkst du das schon. So, ja, blöderweise haben dann auch beim letzten Mal diese Isomatten dann auch ihren Geist aufgegeben, sprich haben Luft verloren und so weiter und so fort. Ja, also ist dann nicht so schlecht gewesen, weil es hat Spaß gemacht. Diese dass man flexibel ist, hat man halt eben schon erkannt. Aber es ist halt eben nicht so komfortabel. Ich sag mal, wenn man Urlaub haben möchte, dann möchte man ja auch ein bisschen erholen. Und ja, da gibt es dann halt eben solche Sachen, die wir uns jetzt nach und nach halt eben selber zusammengesucht haben und gemacht haben, dass es für uns etwas komfortabler ist. Und tja, daher. Wir haben jetzt vorletztes Wochenende waren wir im Spreewald. Vielleicht so ein paar Dinge, die mir persönlich jetzt so aufgefallen sind, die man so ja, ad hoc als Familienzelter denn so machen kann, um sich das Leben dann doch etwas komfortabler zu machen. Ja, fangen wir mal ganz einfach an beim Fortbewegungsmittel. Wie ich eben schon erwähnt habe, A, habe ich keinen Wohnwagen, weil B, habe ich keine Anhängerkupplung. Das nächste Auto, was ich mir nächstes Jahr hole, ja, sind wieder 3 Jahre rum, alle 3 Jahre gibt es ein anderes, auch neues Auto. Wird dann auch eine Anhängerkupplung haben und vielleicht dann auch irgendwann mal einen Wohnwagen. Aber da kann man so 6.000 bis 8.000 sollte man da investieren, wenn man da was Vernünftiges haben möchte. Also wenn jetzt irgendeiner von euch kommt und sagt, jo Meister, du pass auf, meine Großeltern, ja, die sind verstorben, wir müssen da eh alles auflösen und der Platz muss weg. Und ja, das Ding hat zwar keinen TÜV mehr, ja, aber wenn du damit zum TÜV fährst, kein Problem, kriegst du durch. Willst du haben, schenke ich dir. Ja, dann besorge ich mir irgendwo weg ein Auto mit Anhängerkupplung und egal, wo ihr in Deutschland seid, ich komme vorbei und hole es mir. schick mir nur vor ein paar Fotos. Gut, ja, davon abgesehen, hätte ich auch mal Bock drauf, das dann so von innen selber fertig zu machen, wieder so mit neuer Holzverkleidung und all so ein Kram. Bin zwar handwerklich nicht so begabt, aber so hätte man mal die Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen. Jo, also fahren wir hier oder sind jetzt in den Spreewald mit sage und schreibe einer 15-jährigen Person, einer 11-jährigen Person, meiner Frau, die so alt ist wie ich, und meiner Person, sowie einem tiefer gelegten Golden Retriever, den wir bei uns zu Hause liebevoll Bubble nennen, weil er nämlich ein bisschen blau im Auge hat, früher ganz blaues Auge, also von der Pupille her. Und tiefer gelegt deswegen, weil seine Mami war ein Golden Retriever und sein Vater muss irgendwie so ein Dackel-Basset-Mix gewesen sein, denn da sind die Beine relativ kurz. Dafür ist er von der Körperlänge her und von der Fellmenge bzw. Hautmenge her genauso wie ein Golden Retriever in groß. Naja, zumindest, also 4 Personen, ein Hund inklusive Hundebox, sind wir in den Spreewald gefahren. Als Ausrüstung hatten wir dabei zum Nächtigen 2 Zelte. Ja, und da kommen wir mal zu Tipp Nummer 1. Wenn ihr euch Zelte kauft, ich sag mal, ihr seid eine Kleinfamilie und wollt das mal wirklich machen, holt euch ein Zelt, was 1 bis 2 Personen größer ist, als ihr haben wollt. Das sind meistens eh immer gerade Nummern, sprich 2-Mann-Zelte, 4-Mann-Zelte, 6-Mann-Zelte, 8-Mann-Zelte. Also wenn ihr zu 5 seid, holt euch auf jeden Fall mal Minimum ein 6-Mann-Zelt, Minimum, wenn nicht sogar ein 8-Mann-Zelt, wenn ihr in der glücklichen Situation seid, dass ihr gerade seid oder einen halben dabei habt, so wie wir mit unserem halben Hund, dann wir haben mit 2 Erwachsenen und dem halben Hund halt eben in dem großen Zelt geschlafen, dann holt euch auf jeden Fall ein 4-Mann-Zelt. Folgender Hintergrund an der ganzen Geschichte. Diese Zelte, und wenn man sich das auch mal rein auf den, durch den Kopf gehen lässt, die sind wirklich immer so darauf ausgelegt, du liegst mit 4 Leuten in diesem Zelt, bei einem 4-Mann-Zelt. Ja, und wenn man sich jetzt mal so die Zeichnung angeschaut, sieht man, die liegen alle stramm nebeneinander in diesem schönen Zelt drin. So, und wenn du jetzt 4 erwachsene Personen bist, dann wird das auch relativ kuschelig. Dann hast du ja auch noch irgendwie deine Sachen dabei, sprich Anziehsachen oder Waschsachen, ja. Da könnte man jetzt sagen, jo, da wäre es auch ein Vorzelt. Ja, aber ein Vorzelt ist nicht unbedingt immer komplett dicht. Also sprich, bei unserem Vorzelt ist es zum Beispiel so, dass du quasi unter der Vorzeltplane durchkommst. Und auf dem einen Campingplatz, wo wir jetzt im Harz waren, da gab es einen kleinen Dieb, ja, der nannte sich Mr. Waschbär. Und der hat ganz gerne Sachen aus dem Vorzelt gemopst. Also möchtest du vielleicht bestimmte Sachen doch ganz gerne bei dir im Hauptzelt oder in der Schlafkabine mit drin haben. also sollte es vielleicht dann doch ein Zelt sein, was halt eben größer ist. Wegen so kannst du direkt dann noch deine, ja, deinen Klamottenrucksack oder die Waschtasche oder sonst irgendwas halt eben dem Hauptzelt mit drin haben. Nächster Vorteil ist, du musst es nicht direkt an die Plane dranlegen, also sprich an die Zeltwand, weil das soll man eigentlich auch nicht tun, aus einem ganz einfachen Grund: Feuchtigkeit. Wenn da sich Feuchtigkeit bildet und das drückt die ganze Zeit dagegen, geht die Feuchtigkeit dann auch wieder auf die Klamotten über, die da eben halt eben dran gedrückt sind. So hast du eben ein bisschen Luft und kannst das da alles ein bisschen lassen. So, also erster Tipp: Kauft euch auf jeden Fall ein Zelt, was groß ist. Nächster Tipp: Spart nicht an diesem blöden Zelt. So, Hintergrund: Wir leben in Deutschland. Wenn man jetzt in Deutschland meint, man möchte irgendwo hin zum Zelten, gehen wir mal schnell durch. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich nach Süddeutschland runterfahre, die haben da so einen richtig geilen Platzregen. Ja? Da gehen ja irgendwie die Schleusen auf und dann kommt die ganze Suppe da runtergerotzt und hört auch genauso schnell wieder auf. Ist bei uns im Norden oben weiter halt eben komplett anders. Ja, da fängt es an zu regnen, dann regnet es und dann hört es der Regen so langsam wieder auf und ist die Sache durch. So. Also sollte das eine sogenannte Wassersäule haben. So, jetzt Obacht. Eine Wassersäule wird meistens mit einem Wert angegeben. In Deutschland gilt, glaube ich, ein Zelt als wasserdicht bei 1700 mm. Also wenn du eine Wassersäule siehst mit 1700 mm, soll das, glaube ich, wasserdicht sein. Empfohlen wird, wenn man sowas findet, dass man sich erstens mal auf der Herstellerseite von dem Zelt dann genauer umschaut. Es gibt nämlich zwei Wassersäulen. Einmal für den Bodenbereich und einmal für das Außenzelt. Ja, und angegeben wird meistens das fürs Außenzelt. Wenn das Außenzelt eine Wassersäule von 3000 mm hast, bist du echt gut dabei und dann kann auch mal ruhig irgendwie ein Platz stark regnen oder sonst irgendwas kommen. Oder es kann auch ruhig mal ein paar Stunden durchregnen, ohne dass du dann unfreiwillig duschen gehst. Vorteil bei der ganzen Geschichte in dem Fall ist, dass meistens der Bodenbereich, also ich sag mal, da wo du mit deiner Luftmatratze drauf liegst, ebenfalls eine Wassersäule hat, die etwas höher ist als die von dem Außenzelt, und die sollte, wenn es nirgendwo vermerkt ist, oder wenn es vermerkt ist, bei 5000 mm liegen, weil der Druck, der auf den Bodenbereich drauf geht, ist natürlich wesentlich höher. Wenn du jetzt mal überlegst, du krabbelst in dein Zelt, das heißt, du hast dein Gewicht auf vier Punkte gelegt, nämlich auf deine Handflächen und auf deine Knie, wenn du da rein krabbelst. Ja? Und das ist natürlich ein wesentlich höherer Druck, als diese Außenplane aushalten muss. So. Also 3000 mm fürs Außenzelt, 5000 fürs Bodenzelt, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich muss gestehen, dass meine beiden Zelte, also das größere Zelt, das ist kein Großzelt, ist nur ein Viermannzelt, und das kleine Zelt, stimmt gar nicht, ist ein Sechsmannzelt. Ich glaube, nur, also das kleine Zelt hat eine 3000er Wassersäule. Und das große Zelt hat, glaube ich, irgendwie eine 2000er Wassersäule. Ja, so. Und ich stelle gerade fest, es ist kein Viermann-Zelt, sondern es ist tatsächlich ein Sechsmann-Zelt. Und mit drei Mann ist es schon echt kuschelig, oder mit vier Mann da drin. Also niemals zu klein. Ich werde mir niemals wieder ein Zelt holen, was zu klein ist. Nie, nie, nie wieder. Und wenn ich da 50 Euro für mehr ausgeben muss, ist auch scheißegal. So, kommen wir zum nächsten Tipp, wo wir schon bei dieser Wasserdichtigkeit sind. Das haben wir jetzt im Spreewald festgestellt. Man kann es unter Zuhilfenahme eines Sonnenschirms auch ganz gut so aushalten, weil wir hatten da nur so ein bisschen Tröpfelregen, ja, also so ein bisschen Regen war jetzt nicht so wirklich stark. Geht, und dann konntest du dich auch irgendwie so noch ins Vorzelt reinquetschen. Nur man muss sich immer vor Augen halten, wenn du so ein paar Tage da bist, dann willst du auch mal sowas schnell im Zelt machen. Sprich, dann hast du auch deine kleine Feldküche dabei. So, Feldküche, komme ich gleich nochmal extra zu, was wir da so mitgenommen haben. aber dann wird es dann doch schon echt super eng. Was ich mir dann jetzt mal so überlegt habe und auch mal zu Hause ausprobiert habe, kann ich übrigens jedem nur mal empfehlen, zu Hause sein Zelt mal aufbauen, bevor man losfährt, ob alle Heringe, Abspannseile da sind. Ich habe mir einfach so eine Plastikplane mit Ösen, hat bestimmt jeder schon mal gesehen, aus dem Baumarkt genommen. In meinem Fall jetzt einen 3x5 Meter. Wenn man sich das für 70 Euro kaufen möchte, kann man sich das auch gerne als Tarp kaufen. Ist wahrscheinlich leichter, aber erfüllt denselben Zweck. Und so kostet mich so eine Plane irgendwie 10 Euro ungefähr, 3x5 Meter. Ich werde mir jetzt noch eine 5x7 Meter Plane holen, aus einem ganz einfachen Grund. Dann kann man nämlich diese Plane nehmen und zusätzlich über sein Zelt werfen. Erstens, man erhöht damit unheimlich natürlich doch mal die Wasserdichte. Zweitens, das ist ein Nachteil, die Helligkeit geht leider ein bisschen flöten. Außer es ist, es sollte also schon mal eine weiße Zeltplane sein, wegen, wenn die Sonne dann drauf ballert, dass man dann nicht gleich in Hitzetod stirbt unter der Plane. Zweitens ist die dann doch noch ein bisschen lichtdurchlässiger. Drittens, wenn man jetzt so eine 5x7 Plane nimmt, da kann man damit wunderbar sein Seitenzelt, quasi noch ein Vorzelt bauen. Wegen, ich werde mir jetzt auch noch so 4 1,80 Meter Zeltstangen, diese zusammensteckbaren oder auseinander Teleskopstangen bestellen und noch ein paar Abspannseile mehr mitnehmen. Ja, und dann habe ich ein schönes, großes Vorzelt. Und wenn es dann regnet, kann man da bequem drunter sitzen. Ja. Sein Zelt ist noch ein bisschen besser regengeschützt. Und ja, also günstiger kommt man da nicht dran. Gut, dasselbe natürlich auch in 5x3 Meter für das zweite Zelt. Und das zweite Zelt ist unser Kinderzelt. Ja, wegen das ist tatsächlich, musste ich echt nochmal überlegen, eben, ist tatsächlich ein Viermannzelt, wo man halt eben zu zweit drin schlafen sollte. Damit man halt eben da auch wieder genug Platz an der Seite hat. Die beiden Personen, die dann nicht da sind, die können dann nämlich dann quasi wieder für die Taschen genutzt werden. Da haben wir dann noch eine aufblasbare Luftmatratze drin, so eine 1,40er für die Kinder. Die schlafen dann da drauf. Und dann halt eben auch noch eine Plane drüber, dann ist das super dicht. Muss ja auch nur gemacht werden, wenn es denn mal regnet. Und Abspannseile sollte man sowieso auch immer genug dabei haben. Und Heringe. Allein schon auch für Wäscheleinen. Und man sollte sich auch mal nach Knoten umgucken. Also ich habe einen Knoten, den gibt es auf dem YouTube-Kanal von Saki. Der macht so Tipps, S-A-C-K-I, auf YouTube. Einfach mal suchen danach. Und nach Knoten, da findet man da ganz schnell einen. Mit dem kann man super Sachen spannen, ja, stramm spannen. Also auf einer Seite normal am Baum festbinden, auf der anderen Seite mit diesen, ich weiß jetzt gar nicht, wie dieser Knoten heißt. Den Namen habe ich nicht gemerkt. Auf jeden Fall kann man damit wunderbar seine Wäscheleine spannen oder halt eben auch Abspannleinen für seine Plastikplane oder sonst irgendwas. Ja, zumindest, das ist mal ganz grob gesagt, was wir bei dem kleinen Zelt dabei haben. Das ist auch nur wirklich ein Lidl-günstig-billig-Zelt. Hat allerdings schon eine 3000er Wassersäule. Von dessen her ist das schon ganz ordentlich. Ja. Und mit Plastikplane kommst du dann, was weiß ich, auf 10.000? Keine Ahnung. Auf jeden Fall bist du dicht. Ganz dicht. Gut. So viel mal zu den Zelten. Wer mal was suchen möchte, ich habe zum Beispiel jetzt gesehen, oder das, was ich mir jetzt nochmal kaufen werde, ist irgendwann so ein 8-Mann-Gerumpelzelt, ja. Oder, weil da lasse ich dann einfach eine Schlafkabine raus, dann habe ich ein komplett überdachtes, riesengroßes Zelt. Und da hatten sie jetzt bei eBay eins unbenutzt, das ganze Teil, für 220 Euro von irgendwann mit C und so einem Adler drauf, Seahawk. Ich weiß gar nicht, wie die Firma genau heißt. Die heißt noch ein bisschen anders. Machen aber qualitativ hochwertige Zelte, super wasserdicht, ist ein riesengroßer Vorraum. Das heißt, das Ding ist auch 1,80 Meter hoch. Das heißt also, ich muss mich da kaum bücken, wenn ich da durchgehen will. Und der Rest meiner Familie kann da hüpfend und springend durch die Gegend wandern, wegen die sind alle weit unter 1,80. Von dessen her, top Ding. Also sowas in der Richtung werde ich mir aber erst im Herbst holen. ja, wegen im Herbst geht keiner mehr zelten und die Leute wollen ihre Sachen loswerden. Ja? Oder Restposten von den Herstellern aufkaufen, weil die machen nächstes Jahr wieder neue Modelle und die wollen die Modelle. Außerdem war jetzt gerade in Flensburg die Messe für Camping, Outdoor, Trekking und so ein Schrott. Habe ich auch nur per Zufall auf dem Saki-Kanal mitbekommen. Ist übrigens ein super Kanal, alleine weil er halt eben auch auf dem einen Kanal auch viele Sachen und Hilfsmittel vorstellt, die man da machen kann oder mitnehmen kann oder kaufen kann. Er ist natürlich ein bisschen, ich sag mal, markenverwöhnt, klarer Fall. Deswegen kriegt er den ganzen Kram gesponsert. Von dessen her kann man jetzt so oder so sehen. Also manche Sachen sind aber so, wie zum Beispiel diese Zeltplane oder sowas, das ist auch Tipps von ihm, das sind diese Alltagstipps oder diese Knoten, das ist halt echt hilfreich. Muss man halt eben gucken, was man da rausziehen kann. Ja, genug zu dem Zeltzeug. Was haben wir sonst noch so mitgenommen? Also, dann will man sich natürlich auch irgendwo hinlegen. Und wie man sich bettet, so schläft man quasi, nimmt man jetzt eine super dünne, selbst aufblasende, super dünne, selbst aufblasende Isomatratze mit, nimmt die wenig Platz weg. Aber es ist dann doch echt bequem und tut der Rücken weh. So, also mir tut der Rücken weh. Außerdem geht schnell kaputt. Gehen die aber alle, weil wenn du irgendwo einen Spittenstein hast, ja, oder halt eben mit einer Gürtelschnalle irgendwo mal ganz dumm da reinrammst oder sonst irgendwie was Spitzes da aus Versehen drauf klopfst, ja, ist die kaputt, ist halt so. Was wir uns jetzt beim letzten Urlaub gegönnt haben, also für meine Frau und mich halt, sind 10 cm Isomatten. Und ja, also die kann ich auch, könnt ihr auch jetzt rein theoretisch zu Hause nehmen. Oh, super, Stau. Könnte ich auch rein theoretisch zu Hause nehmen und die da benutzen. Doch kein Stau? Also bescheuert. Weil da merkst du nicht mehr, dass du auf dem Fußboden liegst. Also das ist schon echt optimal. Kann ich also nur empfehlen, nehmt euch so ein 10 cm Ding mit. Irgendwie kriegt man die auch noch unter. Aber gerade wenn man so mehrere Tage unterwegs ist, ist das dann doch schon echt hilfreich. Ja. Schlafsack, klar, muss man jetzt gucken. Geht man im Sommer campen, so wie die meisten, und man hat nachts so eine Temperatur um die 10 Grad, dann ist die diese Wohlfühltemperatur ist eigentlich die Temperatur, wo man sich halt eben noch wohlfühlt, wenn es so weit runter geht. Also wenn ich einen Schlafsack habe, der 7 Grad Wohlfühltemperatur, Extremtemperatur von minus 3 Grad hat, dann würde ich den, was habe ich jetzt gesagt, minus bei 5 Grad Wohltemperatur, dann würde ich den noch bis 5 Grad, meinetwegen auch noch bis 2, 3 Grad benutzen, ja. Aber dann würde ich ihn auch schon nicht mehr nehmen wollen, wegen dieser Extremtemperaturen. Ja, du bist auch schon kurz vor einer Erfrierung, also ist Blödsinn. Was noch ein weiterer Blödsinn ist, man muss sich da nicht auch dick einmummeln. Also ich habe es immer so, ich habe eine Jogginghose an und ein T-Shirt. Ganz einfach, um halt eben nicht meine Frau da jetzt unnötig zu wecken da oder unnötig viel Kraft zu machen, wegen geweckt wird sie dann sowieso. Das bleibt gar nicht aus in einem kleinen Zelt. Wenn man dann doch mal nachts auf Toilette muss, dann hat man gleich die Hose an und muss dann nicht in der ersten Stunde lang durch die Gegend krauten und sich die Hose suchen. Aber durch die eigene Körperwärme wird quasi dieser Schlafsack ja aufgewärmt und da reicht das auch aus. Wir brauchen eigentlich mal neue, weil unsere sind mittlerweile, ja, sag ich mal, etwas durch, ja, durchgeknuddelt. Allerdings muss man auch da fairerweise dabei sagen, wir haben 4 Stück. 2 für die Kinder, 2 für uns Erwachsene, klar. Aber die beiden Älteren, die sind jetzt aber auch schon bestimmt 8 Jahre alt. Wegen, wenn man sie nicht zum Camping benutzt, wenn man mal irgendwo zu Besuch war oder so. Und die hatten halt eben nur so eine kleine Schlafgelegenheit da. Dann hat man gerade gesagt, okay, komm, wir nehmen unsere Schlafsäcke mit und knallen uns da irgendwie auf, wenn du noch irgendwie Matratzen hast, Luftmatratzen da drauf und gut war. Darum, also die müssten mal ausgetauscht werden. Aber ansonsten, wie schon gesagt, jetzt gerade, wir hatten Temperaturen um die 10 Grad nachts. War super angenehm. Du warst am Ölen wie Sau. Also konntest du den Reißverschluss dann teilweise wieder aufmachen und konntest noch immer schlafen. Die erste Nacht war es ein bisschen kühler. Da hast du auch super angenehm. Du hast nicht gefroren. War echt gut. Ja, kommen wir nochmal schnell zu unserer kleinen Feldküche. Was sich anbietet im Allgemeinen ist Folgendes. Wir haben uns für 25 Euro mal irgendwann so eine Kühlbox geholt. Ja? Einen Euro-Stecker braucht man fürs Camping und eine Kabelrolle. Diese Kühlbox, die hat zwei Anschlüsse. Einmal für Zigarettenanzünder im Auto und einmal für Normalstrom. So. Da haben wir jetzt ein paar Kühlakkus mit reingepackt und haben das Ding eigentlich, wegen nachts war es ja kühl genug bei 10 Grad, haben das dann immer tagsüber laufen lassen. Man hat da eh nur eine Strompauschale von 2 Euro pro Tag bezahlt, also laufen lassen, ja, einfach laufen lassen. Und diese drei Tage waren die Kühlakkus noch nicht mal komplett weggeschmolzen. Also das war schon echt cool. Ja, kann ich nur empfehlen. Sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Was man dann noch mitnehmen sollte, ist entweder A, ein Campingkocher. Ein Campingkocher und einen Topf mit Deckel, damit man möglichst schnell Wasser macht. Möglichkeit A. Möglichkeit B, ein Wasserkocher. Weil wenn du da eine Kabeltrommel hast und hast da 4 Stecker dran oder auch noch eine Steckerleiste oder sonst irgendwas, kannst du auch gerade einen Wasserkocher machen. Und mit dem Wasserkocher kannst du dir gerade ein Tütensüppchen fertig brutzeln oder morgens einen Kaffee machen. Ich habe so einen komischen Kaffeebecher, da kann ich Kaffeepulver rein, heißes Wasser drauf, oben runterdrücken, dann ist wie so ein Bodum-Ding halt. Aber als Billigform gab es irgendwie bei Chibo oder so für 5 Euro. Und was wir mitgenommen haben, was ich super empfehlen kann, ist diese Kontaktgrill-Dinger. Also diese Kontaktgrills, die du zusammenklappen kannst, wegen, die eignen sich für alles. Du kannst da mal eben Würstchen draufschmeißen, du kannst mal ein Fleisch draufschmeißen, du kannst aber auch ganz stumpf mal ein Brot bzw. ein Toastbrot da draufschmeißen und dir einen Toast grillen. Ja? Das geht damit nämlich auch prima bestens. Und das ganze Zeug irgendwie so mal außer Fleischerei oder sonst irgendwo diese Plastikwannen holen. Ja? Wegen folgender Hintergrund. Einmal haben wir eine große Box, wo wir das ganze Geschirr und sowas drin haben. Die ist so, was macht die sein? 30 cm, 40 cm hoch. Da kommt das ganze Gerümpelzeug rein. Aber dann haben wir auch noch so 2 rote Wannen, ja, wo wir die ganzen anderen Sachen so reinpacken oder halt eben auch Schlafsäcke oder sonst irgendwas. Und die kannst du schön als Tisch nehmen, damit das Zeug nicht alles komplett auf dem Fußboden steht. So, diese große Box hat den Vorteil, keine Ameisen kommen rein, die kann man nämlich zumachen. Und die anderen hast du halt eben, damit nicht alles auf dem Fußboden steht. Das ist auch eine schöne Sache. Gut, jetzt muss ich mal gucken, damit ich mit der Zeit hier noch hinkomme, mit den 2 Minuten. Was haben wir denn sonst noch Wichtiges? Tja, nö, eigentlich, das sind so erstmal die wichtigsten Sachen, die man so haben kann. Was ich jetzt persönlich halt eben noch brauche, ist ein Euro-Stecker. Den habe ich mir jetzt einfach auf dem Campingplatz geliehen. Das geht auch ganz gut. Und dann, ja, wer da Spaß und Interesse dran hat, fröhliches Campen. Ich werde wahrscheinlich heute noch einen Audioboom machen, da ich hier auf der Autobahn noch 500 Kilometer vor mir habe. Und irgendwie alle hier ganz langsam fahren. Okay, bis denn. Ciao.